Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ach komm, hier sind wieder Ann-Marlene und Caro und freuen sich schon wieder. Die Stimmung ist gut. Sag es ruhig.
Ja, ich sage nichts zu deinem Gesicht heute. Ich gucke weg. Ich kann ja nicht jeden Tag das Gleiche sagen.
Hi. Hi, Caro. Da sind wir wieder. So, jetzt haben wir uns auch wieder gefangen. Ja, wir widmen uns heute nochmal, wir haben es schon angekündigt, dem Thema Untreue und haben euch ja versprochen, ein bisschen aufzulösen, wie ihr damit umgehen könnt, wenn ihr betrogen worden seid oder möglicherweise auch jemanden betrogen habt. Was tun? Wenn die Katze aus dem Sack ist, sozusagen.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Das muss ich schnell mal aufmachen. Auf meinem Insta-Kanal, das hab ich dir aber gar nicht gesagt, dass meine liebe Insta-Frau Nina Korn, sie hat eine Umfrage ja gemacht.
Ja, habe ich, genau.
Und zwar, ja, wie viele untreu waren. Und interessant war, dass erstmal, dass viel mehr Frauen mitgemacht haben als Männer.
Das waren okay, fast abgestimmt haben?
Ja, 87% Frauen haben abgestimmt und 12% der Männer. Aber das Resultat war, wie wir eigentlich immer sagen, also so ein bisschen mehr von denen, die mitgemacht haben, haben gesagt nein und andere ja, aber wie immer ungefähr die Hälfte. Also 43% haben und 56% sagen, nee, habe ich nicht.
Ohne dass wir jetzt natürlich, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, genauer definiert haben, wo fängt Untreue in diesem Fall an. Ne?
Also nee, genau.
Da wissen wir jetzt natürlich auch wieder nicht, was ist vorgefallen und so. Aber gefühlte Untreue reicht ja auch eigentlich schon.
Ja, und die ist hoch. No? Die ist hoch, finde ich, wenn es jede zweite Person fast ist.
Ja, das stimmt allerdings. Das finde ich auch. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein bisschen höher, weil ich meine, du hast letztes Mal gesagt, irgendwie ein Drittel. No, irgendwie gab es Zahlen, fast irgendwie von einem Drittel gesprochen.
Ja, das ist auch, untreu, das ist immer ein bisschen
untreu
mehr.
Geworden.
Es ist mehr. Ja. Also die Zahlen waren schon immer mehr in verschiedenen Ländern. Okay. Auch da lag es immer über 40. Ich erinnere so Zahlen 43, 48. Aber das ist wirklich, wie wir immer sagen, das ist, was der Test misst.
So ist es.
Weißt du was? Genau. Ich muss gerade ganz kurz sagen, es wurde von mir behauptet, von unserer in diesem Fall Technikerin, dass ich mit dem Tisch polterer oder so. Und weißt du, was ich gerade gemerkt habe, Caro?
Ja, was
falls
denn?
Die Leute das letztes Mal gehört haben. Ich glaube, dass ich meinen riesen Teebecher, ich habe nämlich gerade Tee getrunken, während du gesprochen hast, dann dachte ich, oh, ich muss das ganz leise hinstellen. Dann wäre es sonst das hier geworden.
Ja, das ist das.
So, genau, das ist das, oder?
Ist
und ich habe sehr viel Tee getrunken, liebe Technikerin.
Ja, ja.
Und jetzt trinke ich so.
Nochmal ein Schlückchen.
Und dann stelle ich den so auf der Kante und rolle ihn so weich runter und habe einen Ständer, das war wie ein Kondom jetzt, aber ja, ich habe es sehr, sehr vorsichtig gemacht. Jetzt wissen wir, was ich tue. Ich poltere nicht mit den Händen auf den Tisch, wie gedacht wurde, sondern ich trinke ganz normal mit einer Riesentasse Tee.
Ja. Das stimmt, ich habe sie gesehen, sie ist in der Tat riesig. So, jetzt gleiten wir wieder smooth zurück zum Thema Untreue.
Ja, ich will da nicht hin.
Ja, du drückst dich, ne? Was ist da los? Du drückst dich heute ein bisschen ums Thema, ich merke das schon.
Ja.
Dabei wollen wir es wissen.
Naja, ich habe ja kein Problem damit. Also ich habe kein Problem damit, weil ich habe ja schon lange zugegeben, dass ich das sehr, sehr oft war, untreu, abgesehen von den letzten 15 Jahren. Aber... Was wir heute machen wollten, ich schwebe ja immer, schwere so ein bisschen rum immer über die therapeutische Seite dessen, weil tatsächlich viele Klienten sich Hilfe von außen holen, wenn es passiert, aber das tun natürlich andere auch nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen reingehen, was es so gibt, so, ja, so sachlich gesehen, Untreue, weil es gibt Phasen, gibt es Mythen, ja, und das. Dann ist es natürlich egal, ob ich sage, das machen wir in der Therapie. Die Leute zu Hause können ja auch reinspüren und sagen, okay, in welcher Phase sind wir denn? Und was würde ich machen? Und so weiter. Um welche Gefühle geht es und so. Deswegen können wir das ruhig so machen. Ich habe nämlich einen Freund von mir und einen Kollege, der Professor Uli Clement, ich sage ja immer, das ist ja so wie sein Sonderthema oder so, hat so Bücher dazu geschrieben und er hat auch in, es gibt so ein Portal, Life Lessons, also das ist für Therapeuten mit verschiedenen Zugängen zu verschiedenen Themen, wo man, also das kann man buchen und bezahlen und so weiter. Und da ist er eben auch. Und sein Eifersuchtsthema da ist irgendwie gratis. Das ist so eine Art kleines Angebot. Und da habe ich reingeschaut, weil er das einfach sachlich, wissenschaftlich betrachtet hat.
Spannend.
Und das ist sehr spannend. Ja. Und da wird, ja, weil dann ist es so ein bisschen klar und clean. Das ist nicht mitten in diesem riesen Gewühl von Gefühlen, was es ja gefühlt ist, wenn man drin steckt. Ja,
absolut. Mhm. Genau.
Aber da hilft es doch oft, wenn man so, finde ich, wenn man das ein bisschen so kastenmäßig sieht und lernt, worum geht es? Und da gibt es so ein paar Punkte. Ich kann die auch vorher sagen.
Also du meinst also so um das so Gefühlskuddelmuddel, was dann herrscht, ne? Wenn ich betrogen wurde, wie auch immer, wenn es aufgeflogen ist. Das ist ja manchmal wie so ein Loch, in das man dann erstmal irgendwie reinstürzt.
Ja, und zwar, ja. Und wenn man mittendrin steckt, sieht man kein Land mehr. Und es geht um Schuld und Nichtschuld und. Und die, man kann sich selber, zum Beispiel als betrogene Person, um einiges betrügen, wenn man festhält an bestimmten negativen Dingen und darin so rumfährt und immer schwarzer malt, dann wird ehrlich gesagt die Situation, die schlimm ist, noch schlimmer. Okay. Und wenn man dann hört, aha, wissenschaftlich gesehen passiert dies und das, die und die Phasen sind es und es gibt so das Dilemma der Monogamie, wir können es gleich besprechen, da gibt es Mythen, dann gibt es das große Stichwort Eifersucht und dann kann man die betrogene Person angucken, aber auch die betrügende Person. Und dann eben die Phasen. Weil dann hat man so ein bisschen, aha, jetzt kann ich zu relatieren, jetzt kann ich reingucken, da sind wir. Und genau so habe ich mich gefühlt. Und das ist nun mal für Menschen sehr, sehr oft ein gutes Gefühl, wenn man merkt, ich bin nicht alleine und doof, sondern es ist normal. Und ich gehe da gerade durch und die Welt wird auch danach wieder gut. Die Sonne scheint irgendwann, auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber tut sie. Vielleicht steht man sogar und denkt, alles ist jetzt viel besser als vorher mit der gleichen Person. Oder ich habe endlich eine tolle Beziehung. Oder. Also, aber jetzt gehen wir schon rein in die Mythen, ehrlich gesagt, weil nicht jede Untreue oder jede Affäre deutet darauf hin, dass was mit der Beziehung nicht stimmt.
Genau, das hattest du letztes Mal ja schon angedeutet. Na, aber wir helfen jetzt einfach mal so ein bisschen, unser Plan ist so ein bisschen zu entwirren. Und dieses Gefühlskuddelmuddel, was dann vorherrscht und dieses... Ja, das hat auch, glaube ich, manchmal, ich will mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, das kann hier und da auch fast schon so ein traumatisches Erlebnis sein, ne? Was irgendwie fast traumatische Ausmaße annimmt. Ich hoffe, dass das Wort passig ist. Trauma ist ja auch ein großes Wort, eine große Verletzung. Also, aber ich, mein Eindruck ist, dass es oft fast schon in diese Richtung geht, gerade wenn man nicht entwirrt und in diesem riesen Gefühlschaos, Kuddelmuddel irgendwie stecken bleibt.
Ja, und das genau, das ist ein Punkt, den Uli Clement immer in diesen Live-Lessons auch angeht, weil er guckt die beiden Personen an und alleine das, da hört man ja schon, dass wir Therapeuten in jedem Fall, wenn es um Untreue geht, nichts, absolut nichts bewerten. Wir haben einfach ein Interesse dran. Man weiß nicht, was dabei rauskommt am Ende und man kann überrascht werden, aber man muss beiden gerecht werden und es gibt eben eine betrogene Person und eine betrügende und du warst gerade bei die betrogene Person und da finde ich, da habe ich gerade, da sagte ich gestern, danke Uli, weil er spricht, er hat so ein Wort genannt und das ist das, wo du gerade, er spricht von existenzieller Einsamkeit. Und er meint jetzt nicht, ich bin gerade ein bisschen einsam, weil ich alleine meine DVD angucke. Nee, das ist hier das, was du meinst, das Traumatische. Ich bin nicht mehr gemeint. Ich bin austauschbar. Jemand ist auf unser sicheres Gelände geraten, der da nicht sein sollte.
Ja.
Man beginnt Vergleiche durchzuführen, sexuelle Vergleiche, persönliche Vergleiche, andere Vergleiche und es fühlt sich einfach wie ein Riesenverrat an und das Vertrauen ist futsch, ich bin nicht mehr gemeint und wenn es dann noch, Caro, ich glaube, du hattest eine Mail vorhin, es sogar eine Affäre ist mit Nahestehenden, mit dem besten Freund von und jetzt kommt es noch, alle wissen es anscheinend, merke ich im Nachhinein, nur ich nicht.
Ja, ja, genau.
Bitte, da ist dein Trauma.
Ja, ja, da kommt alles zusammen dann, ne? Ja, gut, bei dieser Zuschrift, das geht nochmal eine Umdrehung weiter. Also da sagt derjenige, der schreibt, dass er ist sich schon bewusst, dass es auch diese Beziehung, so eine toxische, das ist ja jetzt so das Wort, was in dem Zusammenhang auffällt, eine toxische Beziehung ist mit vielen On- und Off-Phasen und viel Unsicherheit und unsicherem Bindungsverhalten und so, das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst.
Ja.
Und aus der heraus dann immer wieder es zu, oder ich weiß gar nicht, ob wiederholt, aber auch zur Untreue kam. So, das hat, glaube ich, nochmal wieder eine andere Dimension. Das können wir vielleicht für später aufheben.
Ja, weil weißt du, jetzt sagst du toxische Beziehung. Jetzt kann ich zu den Mythen springen. Das ist eine davon. Dass Untreue ein Beweis ist, dass in der primären Beziehung etwas nicht stimmt. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall.
Okay.
Es ist einfach, also das ist in unserer Mail der Fall. Mhm. Da läuft was, ja, dann springt man so ein bisschen rum, man ist sich nicht sicher, man probiert was aus. Aber genauso oft ist es der pure Zufall. Mhm. Mit ein bisschen Alkohol oder gerade eine schwere Phase oder einfach, weil ich Lust dazu hatte. Also das ist ja immer eine Wahl. Mhm. Und da sitzt man, und das haben wir auch besprochen beim letzten Mal, finde ich definitiv, dass man weiß genau, wann man diesen kleinen Minischritt zu weit geht. Ob es in Handlung ist mit Küssen oder irgendwas oder eine emotionale Sache, die man zulässt oder zu viel, auch emotional viel WhatsAppen oder sowas. Mhm. Man weiß genau, ich müsste jetzt eigentlich stoppen und man macht weiter. Und deswegen, das macht man nicht unbedingt nur, weil es zu Hause nicht stimmt, sondern weil man es kann. Und es gerade in dem Moment beschlossen hat, zu tun. Tja.
Mhm. Ich bin skeptisch. Aber ich, das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, weil ich, für mein Gefühl, ich glaube, da waren wir uns dann ein Stück weit auch einig, habe ich immer das Gefühl, dass es irgendwie, ich wiederhole das jetzt gern auch an dieser Stelle nochmal, vielleicht haben ja auch nicht alle den ersten Teil zum Thema Untreue gehört. Also mein Gefühl dazu ist, mein ganz persönliches und überhaupt nicht repräsentativ für alle natürlich, ist aber das dann schon irgendwie... es irgendwo, für, denke ich, schon haken muss. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, wenn ich irgendwie glücklich in einer Beziehung bin die und mich entschieden habe, monogam, ne, also jetzt wir reden über eine monogame Beziehung, wo Treue sozusagen vereinbart ist, gegenseitige Treue und da jemand, also tatsächlich war es bei mir immer eher so, dass ich dann gar nicht empfänglich war, auch für Angebote von außen, sage ich mal, oder so. Und das Schauen begann tatsächlich, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, eher oder das nach mehr nach außen gerichtet sein und sich vielleicht auch Bestätigung von außen holen oder darum geht es ja auch oft, wenn irgendwas schon im Argen war.
Ja, und wenn ich überlege, früher, als ich untreu war, da war es so, dass ich noch geliebt habe, definitiv. Ich wollte auch mit diesem Mann noch weiter zusammen sein, aber ich war so ein bisschen, mir fehlten, was weiß ich, meinetwegen Emotionen oder sexuelle Praktiken oder jetzt sage ich einfach so ein paar Dinge, aber die Beziehung stimmte an sich. Und dann will, bin ich eher fixiert auf einen Mann. Ich stehe ja mit ausschließlich eher, also oder ja, eher auf Männer, also auf Männer, aber ich habe gerade solche Diskussionen, ob man auch im späteren Alter vielleicht auch sich endlich traut mit Frauen und so weiter, weil ja, wie Kinsey gesagt hat, der Sexualforscher in den 40ern, man kann auch auf, die meisten von uns sind ein bisschen bisexuell, aber es geht alles jetzt in die Richtung, wo ich jetzt hin will, Caro, das Prinzip bin ich wie du. Aber wenn ich überlege, die Male, wo ich untreu war, wollte ich eigentlich meine Beziehung beenden? Nee, wollte ich nicht. Mhm. Ich war immer noch genug verankert in meiner Beziehung, dass ich die wollte. Mhm. Und habe dann das, was mir gefehlt hat, woanders geholt. Und jetzt sind wir in einer Sache, wer kann einem alles geben? Und dann geht es ganz schnell rüber vielleicht Polyamorie. Und weil du so deutlich gesagt hast, vereinbarte Monogamie, dann müssen wir einfach mal sagen, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber alle, die so in meinem Alter sind, ey, da wird einfach von ausgegangen, da wird nicht drüber gesprochen.
Nee, genau, das ist tatsächlich
so. Also das
so.
Ist nicht vereinbarte Monogamie, das ist einfach, da denken wir, dass wir das alle wollen.
Ja.
Und dann haben wir ja das Dilemma der Monogamie, was immer aufkommt, dass das menschliche Hirn dafür nicht gemacht ist. Und wenn man zurückguckt in der Kulturgeschichte der Menschen, dann der Menschheit, dann ist es so, dass es mehr Poly gab als Mono. Mhm. Dass Mono erst gekommen ist mit Ehe und so gesellschaftliche Kontrolle und sowas, dass unser natürlicher Weg ein anderer ist. Und dann musst du mal sagen, ja, da war ich nicht geneigt oder so. Mhm. Dann hast du entschieden, das nicht zu wollen und nicht zu brauchen und ja, einfach nicht zu tun.
Ja. Okay.
Aber das heißt nicht wirklich, dass etwas zu Hause nicht stimmt. Der Mensch ist theoretisch, also in seinem Hirn, für Poly angelegt. Mhm. Für Polysex und für Polyliebe.
Ja,
okay. Scheint jetzt mehr und mehr in der Forschung klar zu werden. Also man, oder vielmehr, es wird auch ausgesprochen jetzt. Die Leute geben es eher zu. Aber wie gesagt, der Kinsey mit seinen riesen statistischen Studien in den 40ern, die größten statistischen Studien, auch immer noch geltende Ergebnisse, hat genau das rausgefunden, dass viele Leute untreu sind und dass viele Leute eher bi sind und poly.
Okay.
Also, dass die Leute sexuell ganz schön unterwegs sind.
Ja, also es war im Prinzip auch schon ein großes Thema, als noch Monogamie vorausgesetzt wurde, also für selbstverständlich gehalten wurde. Du sagst es ja gerade, es liegt ja schon eine ganze Weile zurück.
Und das ist heute ein bisschen anders.
Ja.
Heute würde ich das tatsächlich eher sagen, dass es so ist, wie du sagst, weil drüber gesprochen wird.
Genau. Ja.
Weil heute jemand sagt, nö, ich kann nicht, ich will mich nicht festlegen, und die andere Person sagt, ja, ich möchte mich festlegen, und je nachdem, was du wirklich besprochen hast heute, weil alles möglich ist, kann es sein, dass die Dinge auch eher eingehalten werden. Und dann überlege ich, wann, ja, vielleicht muss die Beziehung ganz schön kaputt sein, bevor man es dann macht.
Ja,
okay. Aber der Mensch ist nicht immer so prinzipienfest, und das kann absolut sein, dass es dann rutscht, wenn du was getrunken hast, wenn du gerade nicht zu Hause bist, bei, ja, so, wenn die Gelegenheit sich bietet, da musst du schon sehr standfest sein, und zumindest musst du einmal oder mehrfach wirklich darüber nachgedacht haben.
Ja, genau.
So wie ich zum Beispiel jetzt. Ja. Ich sage, ich will es nicht mehr tun.
Genau.
Aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht manchmal Lust dazu hätte. Und dann würde ich aber, wenn ich mehr Lust hätte und mehr Lust hätte, dann würde ich beginnen, zu Hause zu besprechen, ob wir unsere Beziehungsform ändern. Mhm. Weil es ändern.
Die Option
ändern,
weil ich ja kenne. Auch.
Ja, ja, ja.
Genau.
Und ich kenne seine, und er hat die und die Vorstellung, und dann muss ich meine entweder anpassen oder neue Vorschläge machen und, und. Aber heute, glaube ich, bespricht man das mehr. Aber trotzdem, Caro, das Gros, also die meisten Leute, gar nicht.
Nee.
Man ist verliebt, rutscht rein und ist in der Beziehung.
Ja.
Und das war's.
Ja, genau. Und gibt es weitere junge Leute Mythen
vielleicht
da rund um das
Thema? Naja, es gibt, das war so dass die dickste, ne? Das, was nicht stimmt. Aber es ist auch dieses andere Ding, so eine gelegentliche Affäre, das tut einer langweiligen Beziehung gut.
Ja, genau. So, das ist auch
und das ist, ja, und das ist einfach, es kann sein, dass es einem besser geht danach, weil man lernt und reift.
Ja.
Aber das direkt zu sagen, dass eine gelegentliche Affäre eine Beziehung gut tut, finde ich nicht. Aber jetzt Betonung Affäre.
Ja.
Leute, die, wenn man das umdreht jetzt und sagt, eine Polybeziehung tut einer langweiligen Beziehung gut. Ja, das kann sein. Mhm. Dieser Sex mit anderen, man bringt Neues mit nach Hause.
Ja.
Es wird wieder, oh, ich muss mich anstrengen oder so. Das ist was ganz anderes. Das ist für das Hirn sicher interessanter. Aber eine Affäre zu machen, nur um eine langweilige Beziehung aufzupeppen, das geht meist nach hinten los.
Ja, das hätte ich jetzt, ohne es zu wissen und da auf Erfahrungen zurückgreifen zu können mit Klienten, oder hätte ich das jetzt auch aber tatsächlich so vermutet.
Ja. Und weißt du, die das machen, also die Klienten, das hatte ich ja auch schon gesagt, manchmal ist ein Kuss zu viel, manchmal ist, die Leute sind sehr unterschiedlich drauf, und einige von meinen Klienten sind dann zusammengeblieben.
Ja.
Und da bleibt immer noch so ein kleiner Stich im Herzen, sagen die betrogen wurden. Aber die sagen auch, dass die Arbeit in der Praxis damit und der Umgang sie zu einem Menschen gemacht haben, den sie jetzt weiter sein wollen.
Ja,
also die würden nicht mehr so sein wie vorher.
Okay.
Das sagen sie fast alle.
Mhm.
Und das ist ja das, weswegen so ein Mythos hier entsteht.
Was glaubst du denn, das ist gerade nochmal zurück zu diesem Thema Trauma, also was glaubst du, ist kann denn passieren, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und in dieser Starre, sage ich mal, oder in diesem Gefühlschaos, was so dann entsteht, wenn man, ne, wenn so eine Affäre auffliegt, verharrt und das nicht entwirrt kriegt?
Das Ding ist ja, verharrst du ja in negativen Gefühlen und du bewertest dich selber, du fühlst dich immer schlechter, du bist es eh nicht wert, die andere Person ist viel spannender, du siehst nur dunkel und dann können die anderen dich auch nur dunkel sehen.
Ja, okay.
Also dann sitzt du irgendwann in deiner Ecke zu Hause, nee, ich möchte nicht rausgehen. Das Gefühl, nicht rausgehen zu wollen, wenn sowas passiert ist, ist ja richtig und gut, weil du sollst dich ja auf dich besinnen, du sollst traurig sein dürfen und wütend werden und so weiter. Aber irgendwann musst du ja beginnen, so wieder hochzugucken, mhm, weil du rausfinden musst, ob die Beziehung bestehen soll oder nicht. Mhm. Und deswegen, also das ist, da, wenn man da nicht selber hinkommt, dann ist es gut, sich Hilfe zu holen, weil es ist einfach eine beschissene Stelle. Und es tut weh, wie körperlich weh. Es ist also wirklich, Liebeskummer ist ein körperlicher Schmerz, förmlich.
Das
stimmt,
ich glaube, das kennt jeder.
Und, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch unglaublich schwer ist, mal angenommen, man trennt sich, dann überhaupt auch wieder in Beziehung zu kommen, ne? Wenn man in dieser Trauer so verharrt und in diesen unglaublich negativen Gefühlen. Also das macht es ja vielleicht.
Und deswegen geht es, wir sprechen jetzt schon rein in die Phasen,
genau,
nennen die gleich, ja, weil nämlich danach, da geht es denn, wo du gerade bist, da geht es darum, dann Dinge gehen zu lassen. Mhm. Der Vorwurf und die Wut und wirklich zu verabschieden. Und da schlägt auch Uli ein paar tolle Sachen vor, mit, dass man es wirklich macht. Mhm. Also ein Brief an den Vorwurf. Lieber Vorwurf, und du hast mir einen Gefallen getan, du hast mir, weil es ist ja, sind ja gute Gefühle im echten Moment, da soll man sich ja wehren, sauer werden, sagen, du machst das nicht nochmal und. Mhm. Und danach aber dann auch die, also den Vorwurf verabschieden, vielleicht auf einen Zettel schreiben, in einen Karton tun und in den Müll.
Aha.
Also wirklich Handlungen damit verbinden, weil das macht was mit dem Hirn, dann lässt man es gehen. Und diese Dinge müssen gehen, bevor du, solltest du bleiben oder Mut haben auf eine neue Beziehung, bevor du wieder vertrauen kannst, in das Positive kommen kannst, musst du sagen, ich bin verletzt worden, ich lasse es jetzt gehen, weil du bist ja dann nochmal verletzbar.
Ja, ja.
Und das musst du gewillt sein, zu sagen, das kann nochmal passieren und das kann mal ein bisschen Arbeit abverlangen, bis du dich das traust und nicht so dauernd jetzt nur dich nie zeigst und zurückhältst und so halb vertrauend unterwegs bist und so. Das ist ja keine tiefe, wirkliche Beziehung zu jemandem, denn wenn du dich so versteckst.
Nee, das stimmt.
Also das ist...
Und ich glaube, das kann auch schnell sehr verlustängstig dann werden, ne? Dass so diese Angst vor Wiederholung und das passiert mir jetzt immer wieder und so. Also ich glaube, das ist eine große Gefahr.
Ja, genau. Und weißt du, jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen. Der Uli hat in diesem bei Life Lessons teilt das in 4 Phasen ein. Mhm. Und das finde ich super spannend, weil man vergisst nämlich die erste.
Okay.
Weil du denkst immer, oh, jetzt ist die Affäre da. Mhm. Ja, ja, weil da waren wir gerade. Wie fühlt sich das an für die betrogene Person? Es gibt aber auch die betrügende Person, die können wir ja gleich nehmen.
Ja.
Aber das ist ja, die Affäre ist schon da.
Ja.
Aber die wichtige Phase ist auch die davor.
Ja.
Der Verdacht.
Der Verdacht, ja.
Das ist das die erste. Das geht nämlich lange.
Hm.
Ja.
Hm.
Das geht nämlich lange. Und da passieren so Sachen, die du vorher erzählt hast. Achso, das war aus der Mail, ne?
Ja.
Dieses Checken.
Ja.
Briefgeheimnis jetzt, welches heute dann mobil ist und so. Wie war das in der Mail? Weil die habe ich
ja. Da war es, glaube ich, über einen WhatsApp-Chat oder so aufgeflogen, der auf einem Laptop aufploppte.
Ah.
Genau,
ja, ja.
Das hattest du ja letztes Mal auch gesagt, das ist
so oft
im Zeitalter der digitalen Kommunikation ist das irgendwie der Klassiker, glaube ich, ne? Das ist auf diese Art und
so
Weise
oft
auffliegt.
Und ich finde, das ist im Nachhinein ein großer Betrug, im Nachhinein gesehen, also retrospektiv, weil wir reden oft von Mindmappen, Caro, den Geist, das Gesicht des anderen lesen, die Stimmung der anderen Person, was will sie, was tut sie. Und wir können meist lesen, dass was nicht stimmt. Oder man denkt, wieso ist die denn so gut gelaunt, die andere Person plötzlich? Oder so Dinge. Und dann wissen wir was, wir lesen was. Und dann aber sagt diese Person, die andere Person, so oft, nee.
Hm.
Die betrügt uns da schon über Zeit und betrügt uns quasi mit der eigenen Wahrnehmung.
Ja.
Dieses, nee, alles ist in Ordnung. Also die ziehen unserer Wahrnehmung ad absurdum. Also wie, Moment mal, ich sehe doch was ganz anderes.
Ja.
Nee, kannst du gar nicht, weil es stimmt nicht und so weiter. Das ist so der erste Betrug, der lange gehen kann.
Ja, genau, das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen gerissen. Daraus mündete ja auch unser Titel, ne? Das ist fast so ein bisschen ein Angriff auf die Wahlfreiheit, ne? So haben wir es, glaube ich, genannt, die erste Folge.
Da hat man keine Wahl.
Nee.
Man wird immer vorgeführt.
Ja.
Und auch wenn die Affäre dann, nämlich Phase 2, offengelegt ist, hat man auch noch keine Wahl. Da merkt man richtig, ja, es ist passiert und ich hatte keine Wahl.
Ja, genau.
Und da ist jetzt in der Therapie sind so bestimmte Dinge, die jetzt klar sind. Jetzt muss man rausfinden, was ist der Auftrag von den beiden?
Mhm.
Wollen sie sich über die Affäre sprechen? Wollen sie sich Hilfe bei der Trennung haben? Oder wollen sie generell klar? Also das ist ja egal.
Mhm.
Aber Aber was oft passiert, ist dieses, jetzt kommt die Vorwurfsoffensive und die Defensive.
Ja.
Und noch was, was oft deutlich wird, das betont Uli auch in den Dinger, in diesem Kurs, aber das kenne ich aus der Praxis einfach, die Diskussion oder der Streit um die Bedeutung.
Ja.
Die eine Person, die Betrogene, fährt die unfassbar hoch und die andere Person sagt, das war doch nichts. Mhm. Es ist ja gar nicht, es war mir nicht wichtig, solche Sachen rauszufinden. Weil überleg mal zu Hause, jetzt muss ich ein Beispiel machen, Caro. Also jetzt ich nehme einfach dich, aber du musst ja nicht persönlich werden.
Ja.
Du hast jetzt mitgekriegt, dass dein Partner vor 10 Jahren, da hatte dein Partner da überhaupt nichts, was jetzt ist. Damals, da hatte dein Partner plötzlich eine Affäre.
Mhm.
Und jetzt hast du es ganz klar und sicher.
Ja.
Yes.
Ja.
Es ist richtig, er hat es zugegeben.
Ja.
Und jetzt sagt er, in meinem Beispiel A, sagt er, ja, aber das war nichts. Hm. Und das musst du nicht, das ist mir passiert, würde ich nicht nochmal machen. So, und ein Beispiel B sagt er, ja, ich weiß, das habe ich gemacht. Es war mir auch klar, dass es falsch ist.
Mhm.
Und ich habe es aber gewählt und ich werde jetzt drüber nachdenken.
Ja.
Zu welchem Partner oder zu welcher Partnerin meinst du, hat jemand da mehr Vertrauen? Es ist ja.
Also ich würde jetzt da Variante B wählen.
Ja, warum?
Ja, weil es, glaube ich, irgendwie eine realistische Einschätzung der, also für mein Empfinden der Situation einfach ist. Also das gleich so runterzuspielen, das ist ja, finde ich, irgendwie für mich schief. Also ich kann ja sagen, ich habe das natürlich auch irgendwann mal erlebt. Von daher kann ich.
Wirklich?
Ja, ich habe das
einfach. Das wusste
nee, ich nicht. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich kann da ja offen drüber reden. Jetzt bellt auch gleich der Hund und bestätigt noch aus dem Hintergrund.
Ja, schreibt.
Warum auch immer.
Ja. Du sagst ja selber, Caro, du wählst das B, weil ja, ich gucke ja auf, mit anderen Augen so als Therapeutin.
Ja.
Ja, weil A ist eine Person, die sagt. Ja, das ist mir so passiert. Da ist quasi eine Person ohne eigene Meinung. Und dann kann es ja auch nochmal passieren.
Ja,
also das lädt ganz, ganz hoch auf A, da kannst du nicht vertrauen.
Nee.
B ist ein Mensch, der auf starken eigenen Beinen steht und sagt, ja, ich sehe mich. Ich sehe, was ich getan habe. Das kann A nicht mit der Antwort. Und deswegen, das ist so wichtig für dieses neue Vertrauen, was du aufbaust, dass du sehen kannst. Du siehst ja, was passiert ist. Und wenn die Person es selbst nicht sieht, sondern so tut, als ob ja und oft was ein guter als auch, also nicht nur, dass es mir gerade so passiert oder das war nicht wichtig, sondern ja, wie du, Caro, wenn so wie du durch dich benimmst und da kann ja auch keiner, ich musste, ich kann ja. Bin ich ja nur unglücklich, also wie, weil du, wenn du kein Anal magst und so, und das brauche ich einfach.
Ja, okay.
Entschuldigung, ich kenne, das habt ihr jetzt mitgekriegt, ne? Ich kenne rein gar nichts von der Geschichte von Caro damals.
Ja,
das hier sind absolute Beispiele. Du hast gesagt, du hast es mal erlebt, Untreue, aber das hatte ganz bestimmt nichts mit Anal zu tun, Caro.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich habe gerade noch so gedacht, bei Variante A ist es ja fast auch so ein bisschen, ne, dieses Jahr ist halt passiert, das ist fast so ein bisschen wie so ein Fortführen dieser Phase, dieser ersten Phase des Leugnens. Ne?
Ja.
Ist halt passiert, dann wird es gleich wieder so runtergespielt, ne, hat keine Bedeutung und so. Und man spürt ja doch, also man, das ist wieder dieses Mappen irgendwie. Ne? Also, und ich kann definitiv von mir sagen, dass, also jetzt für mich, ich bin überhaupt kein krass eifersüchtiger Typ oder so, gar nicht. Also im Zweifelsfall sogar eher so verpeilt, dass ich sowas gar nicht mitkriege. Aber selbst ich habe gespürt, damals, weißt du, dass man mappt den anderen, man sieht das Gesicht, man sieht dieses, wir bagatellisieren und merkt aber schon so auf so einer Metaebene, das passt nicht so ganz irgendwie.
Ja. Und das ist dieses Maskieren. Ich tue so, dass sie
mich nicht,
aber was hier definitiv ist bei diesen Antworten, die wir bei A jetzt haben, das ist eine wenig differenzierte Person.
Das
also
auch,
die und eine unreife Person, die so beginnt, so zu tun, als ob sie nichts dafür konnten und so, das ist natürlich so. Aber wenn ich in therapeutischer Hinsicht mit so jemandem spreche, dann jetzt wertete ich es ja fast ein bisschen.
Ja.
Das tue ich dann nicht, weil die Person, die mir gegenüber sitzt, die ist dann so reif, wie sie ist. Dann kann ich aber vielleicht durch meine Fragen und die so, wie wir besprechen, es hinbekommen, dass die Person irgendwann nach 10 Minuten vielleicht zu sich steht. Das ist dann schon ein Riesenschritt.
Ja.
Und jetzt die betrügende Person, der geht es natürlich auch nicht gut. Die hat oft ein schlechtes Gewissen zwei Personen gegenüber. Also nicht nur ich habe meine Ehefrau oder meinen Ehemann betrogen, sondern jetzt, weil es aufgeflogen ist und ich in der Paartherapie sitze oder wieder meine Beziehung führen will, habe ich auch noch meiner Affäre gegenüber schlechtes Gewissen. Hm. Und da entsteht auch so ein Dreierpaket, wo man nicht so richtig weiß, wem bin ich eigentlich jetzt, wem will ich gerecht sein? Und das sind immer sehr ungute Energien, die wir oft in der Therapie auch besprechen. Was ist mit dieser dritten Person? Hm. Und jetzt die wichtige Frage, das ist auch immer, Uli betont das sehr, nämlich, will ich wirklich alles wissen?
Ja.
Die betrügende Person, was genau sage ich? Hm. Und die betrogene Person sagt, ich will alles wissen und ich weiß auch warum, zu wissen warum. Ja, wenn ich nämlich alles weiß, dann wird das Band zwischen mir und meiner Affärenperson, ich jetzt als betrogene Person, kann denn mein Partner oder meine Partnerin wieder ranziehen an mich? Ich weiß jetzt alles, auch über diese dritte Person und über den Sex, ich stärke das Band. Und wenn er sagt oder sie, das will ich nicht. Ich sage nichts, da ist eine dritte Person da und sie hat auch ihr Recht auf Datenschutz, hätte ich fast gesagt. Dann wird das Band wieder geschwächt. Aber Uli meint was ganz anderes. Er meint, du kriegst eventuell, wenn du alles erfährst, Bilder in deinen Kopf, die nie wieder weggehen.
Nee, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Und deswegen solltest du es dir gut überlegen, auch wenn die betrügende Person sagt, ich sag dir alles, dass du als betrogene Person sagst, warte mal, ich überleg's mir noch, dass du nicht alles, jeden Blowjob und in welchem Hotel oder im Haus, in der Küche. Ja. Ich habe Leute, die mussten umziehen. Weil die Frau nicht wieder, die konnte nicht mehr wegdenken, dass sie es auf den Küchentisch getrieben hatten, wo sie kocht jeden Tag.
So, das ist muss wichtig. Jeder für sich selbst entscheiden, ob man sich das Drama noch drauf schaffen will oder ob man da lieber das im Unklaren lässt.
Und das ist alles in Phase 2. Die Affäre ist jetzt da, ob zugegeben und nicht zugegeben, also ganz zugegeben oder nicht, aber man weiß es, man sieht, und die ist zugegeben, aber vielleicht mit so einem kleinen Ja, aber das war nicht so viel und so, wie wir schon besprochen haben.
Ich stelle mir das unglaublich ambivalent auch von den Gefühlen vor, oder? Das muss extrem, also weil man ist ja durchaus vielleicht auch hin und her gerissen zwischen zwei Personen, ne? Also die, vielleicht ist da auch tatsächlich ja auch Gefühl für diese dritte, ne? Und dann ist es wahrscheinlich so ein ständiges Hin und Her und man überlegt Beziehung ja oder nein, bleiben wir drin, gehe ich raus, ne? Was gebe ich auf? Also das stelle ich mir unglaublich anstrengend und ambivalent
ist es auch und immer noch ein bisschen lügen oder so, da ist das volle Programm und für die andere Person ist es zwischen ich lieb doch noch so sehr und du kannst mich mal am Arsch lecken, verpiss dich hin, wo die Palmen wohnen oder irgendwas, das soll man nie sagen, weil dann geht die andere Person auf eine Insel mit der Affäre auf die Malediven oder so. Na, da, weißt du, du hast recht, es ist ein Haufen wilde Gefühle und das ist in dieser Phase hier tatsächlich das Kennzeichnende. Man macht die Vorwürfe, man ist defensiv oder greift an, also in allen verschiedenen Konstellationen und hat auch merkwürdigerweise oft wieder sehr gute Gespräche und kommt sich wieder näher und liebt dann noch mehr und so. Das ist wirklich ambivalent und wirklich wild. Dann kommt, und das ist nämlich wichtig jetzt, die Entscheidung, nennt es Uli, nämlich ob die Affäre bleibt oder nicht. Was du gerade sagtest, Caro, dieses ich liebe die vielleicht doch ein bisschen oder ihn. Und jetzt geht es so, die Entscheidung, soll ich die wirklich beenden? Und wie Uli sagt, drei Personen können die Affäre kündigen.
Mhm.
Also die betrogene Person kann sagen, Ultimatum, mit mir nicht.
Okay.
Und die Person, die betrügt, kann auch sagen, ja, das ist too much, ich beende es jetzt. Aber auch die dritte Person kriegt es ja wahrscheinlich mit, weil jetzt ist nicht mehr freies Geleit und jetzt, nee, ich bin in Paartherapie mit meiner Frau oder so. Die dritte Person kann auch sagen, ich will es jetzt nicht.
Ja.
Und manchmal, die dritte Person weiß auch oft nicht, dass sie eine Affäre ist. Also nicht oft, vielleicht, aber auch. Und ist vielleicht auch betrogen worden. dass, was, du bist verheiratet und so. Mhm. Also ja, da spielen ja auch manche vor.
Das ist unglaublich komplex.
Ja. Ja, total.
Krass.
Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wie wird die Affäre beendet und wie? Und wie Uli damit jetzt arbeitet, das sind ganz tolle Sachen, aber das müssen wir hier dann nicht. Es ist ja keine Therapiesendung, aber er hat da ein paar smarte Ansätze. Wer jetzt Therapeut ist und zuhört, kann mal einfach dieses Live-Lessons dann gucken, weil das ist, ja, das sind so, oft ist es ja so, Caro, es wird keine Entscheidung getroffen.
Mhm.
Und Uli geht dann rein in, was ist die Konsequenz von Status Quo? Also normalerweise, wenn die sagt, mit mir nicht, aber die bleibt drin, die bleibt drin. Also da ist immer eine Sache, was eine Person sagt und die zweite oder eine andere Sache, ob auch gehandelt wird.
Ja.
Und da haben wir jetzt diese Phase so lange, bis wir können weit sagen, okay, das ist Status Quo, aber oft werden Entscheidungen getroffen.
Ja, okay.
Eine Person geht oder die Affäre wird beendet und so weiter. Aber das ist so diese ganze wilde Phase da. Das ist tatsächlich ja Phase 3. Es war das davor, dann das Auffliegen und jetzt die Entscheidung, was ist jetzt?
Wie
und
geht's
danach
weiter?
Die ganzen Aufräumarbeiten. Und da kommen dieses, was du gesagt hast, mit Vertrauen und Verzeihen und die kleine Box, wo ich vielleicht den Brief an die Vorwurf, lieber Vorwurf, ich bedanke mich bei dir, verabschiede mich aber jetzt von dir. Also, dass ein innerer Abstand entstehen kann und dann die Verabschiedung. Uli hat da so ein super Ding am Ende. Ich warte, weil du willst was fragen oder sagen.
Ja, ich wünsche mir schon noch so ein bisschen, glaube ich, gerade was an die Hand, so wie kommt man aus diesem, vielleicht gibt es da auch nicht den einen Weg, aus diesem, also für mich klingt es immer noch nach wie vor jetzt auch in Phase 4, wenn man die schon erreicht hat, ne, und alle anderen Phasen so durchlebt.
Aufräumen,
wie,
arbeiten.
Ja, dieses Aufräumen, wie komme ich, also es klingt für mich immer noch fast so ein bisschen ohnmächtig, muss ich sagen, wie komme ich da irgendwie raus, also was sind die...
Also ich glaube, dass die Ohnmacht... Erst ist sie in der Vorphase da, beim Verdacht, weil da kannst du nichts tun, du fragst und fragst und fragst und kriegst immer die Lüge. Dann wird die offengelegt, da bist du auch ohnmächtig unter Umständen, weil da ist diese andere Person zu groß.
Genau.
Und dann kommt aber eine Entscheidung und da, denke ich, beginnt die Ohnmacht zu weichen. Weil eventuell wird für dich entschieden und auch wenn für dich nicht entschieden wird, bist du nicht ohnmächtig, jetzt hast du eine Wahl, du kannst gehen. Oder du bist gegangen worden, aber das ist auch eine Sache, die passiert ist. Dann ist die Ohnmacht vielleicht noch kurz da, aber dann wird es real und realistisch. Mhm. Dann hast du Freunde, du gehst vielleicht in Therapie und da ab da bist du nicht mehr ohnmächtig.
Okay.
Aber ich verstehe trotzdem, was du sagst in der Aufräumphase. Das ist auch wichtig und da könnte man, egal wie es ausgegangen ist, tatsächlich in die Therapie gehen, also in Beratung.
Ja.
Weil das sitzt man dann als Paar oder man sitzt als die meist dann verlassene Person oder die gegangen ist, selber gegangen ist. Und da kann man dann Hilfe zum Aufräumen kriegen. Weil diese ganzen Sachen mit wieder Vertrauen in einer neuen Beziehung oder in der jetzt doch wieder bestehenden, weil ich gewählt wurde, das sind diese ganzen Riesenthemen. Das ist, glaube ich, so die schwierigste Phase alleine zu bewältigen.
Das denke ich auch. Also was entscheidet denn darüber, ob jemand es schafft, da sich alleine, sage ich mal, freizuschaufeln? Oder also, wo sind die?
Ja.
Wo ist der Punkt, wo man sagen muss, da komme ich allein nicht raus, da hole ich mir jetzt doch irgendwie jemanden an die Seite, der mit mir nochmal durchsortiert und der mir hilft?
Das ist dein Differenzierungsniveau, deine Reife, also deine innere Reife. Wie sehr du dich kennst, dich selber spürst und dein Gegenüber anschauen kannst und sehen kannst, ich kann die wirklich sehen, die Person, und nicht spinnt er oder sie mir wieder was vor. Also das ist wirklich, wie gut du da drin bist, dich selber zu beruhigen und trösten und dich klar sehen. Wir haben hier die vier Punkte der Balance von Schnarz. Es ist einfach, wenn du dich gut im Griff hast, wenn du dich gut kennst und wenn du Unbehagen ertragen kannst über längere Zeit, weil du weißt, jetzt geht's in die richtige Richtung, da können die Leute auch das manchmal alleine schaffen.
Ja, okay. Und du hattest vorhin das Thema Eifersucht irgendwie auch noch angeschnitten, ne? Da,
ja, das ist einfach, da finde ich die Ansicht auch von Uli ganz interessant, weil Eifersucht, man denkt ja immer, das ist immer was Schlechtes. Aber da ist ja eine Botschaft drin, nämlich meine Liebe ist jetzt in Gefahr. Und die ist nicht besonders, die Eifersucht ist nicht besonders jetzt da, es muss da sein, sonst wäre eine Affäre kein Problem, wie Uli sagt. Wäre ich nicht eifersüchtig, dann mach doch mal. Und dann sind wir ganz dicht an Poli. Das stört mich nicht, mach doch.
Ja, okay.
Also die muss man ernst nehmen und kurz drüber sprechen. Das ist ja ein Signal von deinem Körper, dass irgendwas in Gefahr ist.
Ja, das stimmt. Also ich denke, bis zu einem gewissen Punkt ist es normal.
Ja.
Ich finde aber auch beim Thema Eifersucht, wenn wir es jetzt schon angeschnitten haben und die Zeit nehmen wir uns jetzt vielleicht einfach noch kurz. Ich finde, auch da können für mein Empfinden Grenzen überschritten werden. Also es gibt ja so diese rasende Eifersucht, ne? Die, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang dann vielleicht oft entsteht oder ihren Ursprung hat. Ich weiß es nicht, woher sie rührt, aber ich glaube, das kennen auch viele, also dass die dann auch in so eine Kontrolle vielleicht münde.
Ja. Aber erst ist sie berechtigt, weil es ist so, wie es, wenn man Monogamie sagen. Wenn man monogam lebt, dann ist es ja berechtigt, weil plötzlich kann ich vielleicht am Donnerstag mit meinem Freund nicht das machen, was wir eigentlich geplant hatten, weil er plötzlich spät arbeiten muss und dann aber was anderes macht. Mhm. Also da ist auch klar, dass ich denke, Moment mal, da entgleitet mir was. Aber wenn ich dann das nicht nehme und auch nie bestätigt bekomme, da ist es so wichtig, dass es jetzt klar ist, ja, meine Wahrnehmung hat gestimmt, da war eine Affäre. Weil dann kann die Eifersucht auch, die beruhigt sich dann. Weil dann ist es ja ein echtes Gefühl. Aber wenn die anstelle davon genutzt wird, gerade wenn die Affäre noch nicht wirklich klar ist und aufgeflogen ist, dann kann die, genau die in Kontrolle sich äußern. Und da ist immer die Frage, was ist zu viel und was nicht? Weil wenn ich auch recht habe und ich versuche, mir selbst meine Wahrnehmung, die ich deutlich habe, irgendwie bestätigt zu bekommen. Das ist ja mein Recht,
legitim.
Finde ich legitim, wenn ich merke, unsere Beziehung funktioniert irgendwie gerade nicht und der andere entgleitet mir gerade.
Ja.
Dann muss ich ja was tun. Und ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, also ich finde das mit dem Handy und so, nee, so schwierig. Weit gehe ich nicht.
Wie
da muss man immer wieder sagen, du stehst jetzt hier und jetzt sag's doch bitte. Also dann gibt es um ganz, ganz wichtige Gespräche, wo die Person auch sehen kann, dass man es meint.
Ja, okay. Und dieses, jetzt nochmal angenommen, man entscheidet sich, okay, wir versuchen es irgendwie und so dieses Vertrauen dann auch wieder aufbauen, das stelle ich mir auch einen unglaublich schwierigen Prozess vor, oder?
Und also, vor allem Prozess, weil das ist ja das, wenn, ob er A oder B macht, also ob er weiterleugnet, also ich sage jetzt gerade, ist es er, weil wir dich als Beispiel genommen hatten, aber wie gesagt, Frauen gehen genauso oft fremd, dann ist die B einfach solche Äußerungen, dass die Person zeigt, ich weiß um mich, ich habe das gemacht, ich war schwach, ich nehme mir vor, es nicht nochmal zu machen oder lass uns mal unsere Beziehung diskutieren. Je nachdem, wie dieses Paar interagiert, wird auch mehr oder weniger schnell Vertrauen entstehen können. Neues. Okay. Und die Beziehung ist, und jetzt möchte ich gerne zum Schluss kommen, die Beziehung ist nicht die alte.
Nee.
Das ist es. Und deswegen, du machst einen Neuanfang.
Okay.
Und du machst nicht einen Neuanfang, wie beginnen wieder mit der alten Beziehung. Nein, du beginnst einen Neuanfang. Mhm. Ihr seid anders, die Personen sind anders, wir kennen uns jetzt auf eine andere Art, unsere Grundlage ist eine andere. Und das ist das, was ich meinte. Uli sagt, dieser Neuanfang sollte gefeiert werden.
Okay.
Wenn das Resultat ist, dass man sagt, wir beginnen neu, dann meint er wirklich, also die soll auch eine ganz eigene Ästhetik haben, sagt er, man macht irgendwas, trinkt einen da drauf und zieht dich auch nett an und so. Also wirklich, mir ist es jetzt ernst mit dir. Ich habe das Gefühl, wenn er von Neuanfang spricht, Uli, dann sage ich ja, die Wahl ist jetzt getroffen. Ich wähle dich nochmal.
Okay. Und wie sieht's mit dem Neuanfang aus, derer, die sich nicht nochmal wählen, sondern eigene Wege gehen? Ich glaube, der ist genauso, den kann man vielleicht
genauso feiern. Das hast du gerade genau meinen Schluss kaputt gemacht. Aber ich finde, du hast recht. Also, wenn das jetzt doch nicht so ausgeht, dann bin ich irgendwann durch dieses, okay, ich ahnte was, es wurde bestätigt, die Affäre blied oder ich schied mich.
Ja.
Und dann habe ich mit meinen eigenen Gefühlen jetzt auch gut gehadert und ich bin durch das meiste, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dass ich die Vorwürfe gehen lassen kann, dass ich wieder bei mir bin, dass ich wieder lächeln kann, dann kann man auch da sagen, so, jetzt beginnt mein neues Leben als Single, die gerne rausgeht und nicht als Single, die immer noch hier vergrämt zu Hause sitzt und sagt, ich bin nichts.
Ja.
Ich bin abgewählt worden, sondern jetzt beginnt es, ich suche oder nicht suche, aber ich gehe wieder in die Welt. Das könnte man genauso feiern mit Freundinnen. So, der Sehr Arsch gut. ist weg. und ja, ich bin noch da.
Die, ich wollte es dir nicht kaputt machen, aber ich wollte die zumindest, die so entschieden haben, auch noch mit abholen und auch noch was Gutes mit auf den Weg gehen zum Abschied. Ist genau.
Ist gut.
Ja,
dann und das ist ja, die Botschaft ist ja tatsächlich, und das wissen wir alle, die ein bisschen älter sind, man hält es kaum für möglich, aber das Leben geht nämlich doch noch weiter.
So ist es. Und das, finde ich, ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Und damit schließt sich ja auch wunderbar der Kreis zu unserem Einstieg. Das hast du ja
anfangs schon. Ja, und ich stelle jetzt auch ganz laut meine Tetasse hin. Genau. Die ist leer.
Jetzt ist sie leer und damit sagen wir, die Tasse ist leer, wir sagen Schluss.
Und du willst deine ganzen Sachen jetzt erwähnen mit unserer Mailadresse.
Genau.
Also das erzähl mal.
Ja, das mache ich natürlich jetzt auch noch mal ganz kurz, damit, ich hoffe, ich langweile keinen damit, aber wir freuen uns ja natürlich nach wie vor über viele, viele Zuschriften, die ihr schicken könnt, wenn ihr Fragen habt oder Themenanregungen an achcom@rnd.de. Oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht, achcom-podcast, da findet ihr uns auch. Wir behandeln alles natürlich, das sage ich auch gern immer wieder, vertraulich und geben natürlich auch keine Infos ungefragt preis. Also, damit aber, jetzt sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Jo, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.